herzlich willkommen im neuen Jahr 2021 zum besten Harry Potter Podcast, den persönlich ich kenne, Radio Ravenclaw. Mit mir, Mandy, und
mit mir, Robin.
Na, frohes neues Jahr,
frohes du neues
kleiner auch. Zauberlehrling.
Okay, das ist super awkward. auch frohes Neues an euch. Ich hoffe, ihr seid gut ins Jahr gerutscht und ich hoffe, ihr habt vorgelesen in dem Kapitel, was wir heute besprechen. Mhm. Aber was machen wir denn nochmal in diesem Podcast, Mandy?
Oh ja, gut, dass du es sagst. Ich weiß nicht, ob die Leute es verstanden haben mittlerweile. Aber wir lesen die Harry Potter Bücher Kapitel für Kapitel nochmal von vorne und wundern, erinnern und lieben nochmal die Schriften.
Genau. Und vor allen Dingen diskutieren wir darüber, was wir aktuell halt wissen von dem aktuellen, also von dem bisherigen Welt von Harry Potter, ob das denn alles so übereinstimmt. Und wir sind gerade beim Buch 2, Kammer des Schreckens, Kapitel Die Schrift an der Wand. Mandy, wo waren wir denn bisher?
Oh je, da kriegst du mich immer. Und zwar haben wir das letzte Mal die Gang, also Harry, Ron und Hermine, sind der ominösen Stimme gefolgt, die ja, wie wir ja wissen, in der Kammer des Schreckens lungert. Und zwar haben sie da Mrs. Norris gefunden in einem Korridor, und zwar versteinert an einer Wand. Und an dieser Wand stand, die Kammer des Schreckens wurde geöffnet. Nehmt euch in Acht. Oder Schlammblüter, nehmt euch in Acht. Nee, Feinde des Erbens, nehmt euch in Acht.
Genau.
Alle, nehmt euch einfach alle in Acht.
Genau. Und da geht's direkt weiter, ohne dass wir einen Szenenwechsel haben. Ich würde mal kurz das Kapitel zusammenfassen.
Ja.
Die Schrift an der Wand geht los, genau da, wo wir sie halt zurückgelassen haben. Argus Filch wird von Malfoys Geschrei angelockt und Finger zeigt auf die Gang, dass sie dann doch seine Katze getötet haben sollte. Dann kam tatsächlich auch schon quasi Dumbledore und die Lehrer Snape und McGonagall herum und Hildur Lockhart natürlich, der beste Lehrer
natürlich,
von allen.
Klar.
Und sie nehmen die Katze mit, gehen in Gilderoy Lockharts Büro und untersuchen die Katze und haben so eine kleine Vorauswahl, ob jetzt die Gang dran schuld ist oder nicht. Sie kommen zu dem Schluss, dass sie das nicht hätten machen können, weil das eine sehr, das ist sehr viel schwarze Magie für der fortgeschrittensten Art quasi Bedarf, um sowas machen zu können. Wir lernen jetzt ganz offiziell, dass Argus Filch ein Squib ist, was wir schon im letzten Kapitel gemutmaßt haben. Und dann ist quasi die Szene schon zu Ende, aber es lässt die Gang natürlich ein bisschen hibbelig auf dem Po sitzend, hin und her wobbelnd, nicht.
Steht da auch so. J.K. Rowling so, wie mache ich sie nervös?
Natürlich nicht ruhig sitzend. Und dementsprechend, wollen die das Ganze noch ein bisschen untersuchen und suchen eine Ausgabe von Geschichte von Hogwarts, die aber überall vergriffen sind. Denn alle haben natürlich das mitbekommen, dass die Kammer des Schreckens geöffnet wurde, beziehungsweise dass diese Schrift an der Wand da war. Und Hermine ist ganz frustriert, weil sie ihre Kopie jetzt zu Hause gelassen hat, weil es nicht mehr in den Koffer gepasst hat vor den ganzen Gilderoy Lockhart-Büchern. Dann bekommen wir einen kleinen Einblick in Geschichte der Zauberei bei Professor Bims.
Binns
mit N.
Ja.
Der normalerweise todlangweilig ist, und zwar todlangweilig so sehr, dass er ein Geist ist und nur vor sich hin brabbelt, wenn es halt um die Geschichte geht. Und Frau Granger, beziehungsweise Hermine, die fängt dann an zu fragen. Und anders wie im Film erklärt dann Professor Binns die Geschichte der Kammer des Schreckens, die da wäre, dass zu Zeiten der Hexen- und Zaubererverfolgung die vier Gründer von Hogwarts, Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff, Rowena Ravenclaw und Salazar Slytherin.
Wow, slow down.
Wie heißen die?
Godric
Gryffindor, Helga Hufflepuff, Rowena Ravenclaw und Salazar Slytherin sich zusammengetroffen haben, ein Haus bzw. ein Schloss gegründet haben mit den vier verschiedenen Häusern, dann ein Streit entbrannt ist zwischen Salazar Slytherin und den anderen, aber vormerklich Gryffindor. Und er dann der Legende nach die Kammer des Schreckens irgendwo ins Schloss eingebaut hat, dass nur der wahre Erbe Slytherins öffnen kann und dann quasi das Haus oder die Hogwarts reinigen kann von allen, die laut ihm quasi nicht der Zaubererunterrichtung
wert sind.
Genau. Und ja.
Aber er sagt auch, dass es ganz viel Hokuspokus ist, ne?
Genau, es ist ganz viel Quatsch an sich. Dann ist quasi die Gang, genau, sie untersucht nochmal den Tatort, weil natürlich, sie mutmaßt natürlich, dass Draco Malfoy dahinter steckt, wie eigentlich in jedem Buch Draco Malfoy anscheinend dahinter steckt, oder Snape. Und dementsprechend untersuchen sie nochmal den Platz, finden dort viele kleine Spinnen, die herumwandern. Und direkt am Tatort kommen sie auch zum Mädchenklo der maulenden Myrte, die, in der sie herum, mit der sie kurz reden und dann von Percy Weasley dort quasi entdeckt werden, 5 Punkte abgezogen bekommen von Gryffindor und sie dann den Plan schmieden, in die Gemeinschaftsräume von Slytherin zurückzukehren, beziehungsweise da hinzukommen. Und da kommen sie natürlich nur hin mit dem berühmten Vielsafttrank, in dem sie sich als 3 Slytherins ausmachen. Und da hört es dann auch schon sehr abrupt wieder auf.
Mhm. Ja, ist auf jeden Fall ein wildes Kapitel. Passiert sehr viel, aber wir fangen noch mal quasi von vorne an.
Genau, also es ist auch sehr viel passiert.
Es ist mir auch gar nicht so viel aufgefallen beim Lesen, aber es ist auf jeden Fall wild.
Ja, es ist sehr viel passiert. Und es fängt an und hört tatsächlich sehr abrupt auf, was ich sehr interessant finde. Weil normalerweise hat man immer so ein Ende eines Kapitels, also Anfang des Kapitels mit so einem Szenenwechsel oder so einem Shift in Tone. Mhm. Und hier ist es quasi, die Katze wird entdeckt, Draco Malfoy macht alle panisch und direkt in der nächsten Szene geht es quasi mit dem Ausatmen, beziehungsweise mit dem Mundschließen von Draco Malfoy quasi weiter. Und das ist auf jeden Fall was Besonderes hier.
Ja. Aber ich möchte da eingehen. Ich finde es auch crazy, dass er so direkt, er ist ja der Hausmeister, nicht wirklich ein Lehrer.
Argus Filch.
Ja, Argus Filch. Malfoy. Nein. Und zwar, dass er so direkt Harry, Ron und Hermine verdächtigt. Also das finde ich schon sehr aus der, wenn alle drumherum stehen, finde ich schon sehr aus dem Ärmel gezogen. Sagt man das so? Ist das ein Sprichwort?
Der sehr, sehr bei der Nase herbeigeführt.
Wir sollten definitiv keine Sprichwörter in unserem
Podcast. Das zweischneidige Pferd quasi.
Ja, genau.
Ja, da hast du auch recht. Wobei ja auch Snape, später in dem 8-Augen-Gespräch dann sagen, dass vielleicht die Crew auch einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort war.
Was aber sehr auch sehr nett ist, ne, von Snape.
Eigentlich
aber will ihm ja da auch wieder was draus drehen. Aber die, nachdem Dumbledore und McGonagall dann ja gekommen sind, gehen McGonagall, Dumbledore, Snape, Lockhart, Hermine, Ron und Harry, also ein 16-Augen-Gespräch.
Okay, das waren ein paar mehr Augen, als ich gezählt habe.
In Lockharts Büro und nehmen die Katze mit, die Aufregung von den Schülern wegzunehmen.
Ja.
Und ich finde es sehr witzig, weil hier wird gesagt, dass Dumbledore und McGonagall mit der Nase sehr, sehr nah über dem versteinerten Körper von der Katze sind. Und sie wissen zu dem Zeitpunkt ja noch nicht, dass sie nur versteinert ist und nicht tot. Ja. Und ich stelle es mir sehr merkwürdig vor, mit einer Nase sehr nah über einer potenziellen Leiche zu sein.
Ja, das stimmt. Aber auf der anderen Seite sind es ja auch professionelle Professoren, die halt einfach dann wissen, was sie tun und dann einfach wissen, dass man manchmal einfach nah rangehen muss, egal wie unangenehm das ist. Das
würdest
ist
du da nah rangehen?
Naja gut, ich bin auch kein professioneller Professor, deswegen nein. Aber ich würde noch ganz kurz bei Argus Filch bleiben. Was ich sehr interessant finde, das hatten wir letztes Mal schon ein bisschen besprochen, dass er einem komisch nahe kommt. Also so vom Gefühlsmäßigen her, dass man auf einmal sympathisiert mit ihm, dass er hier richtig, ich meine, er hat ja nur seine Katze und jetzt ist sie ihm genommen worden und er ist komplett zermürbt. Und sieht natürlich bei Harry sofort auch, dass er weiß, dass er ein Squib ist. Mhm. Der Leser zu dem Zeitpunkt weiß ja noch nicht, was Squibs sind. Das wird später erklärt. Aber glaubst du auch, dass das alles jetzt gerade einfach eine sehr stressige Zeit für Filch ist?
Ich glaube schon. Also ich glaube schon, dass er sehr darunter leidet, ein Squib zu sein. Um jetzt noch mal kurz darauf einzugehen, was ein Squib ist. Und zwar sind das Kinder oder Menschen von Zaubererabstammung, die allerdings keine Zaubereikräfte haben oder Zauberkräfte haben.
Das Umgekehrte zu Zauberern aus Muggelfamilien.
Genau. Und ich finde, wenn man doch gar keine Zaubereikräfte hat, warum sage ich denn immer Zaubereikräfte? Zauberkräfte hat, kann man dann einen Kurs machen als Squib?
Ja, das habe ich
und dann
auch,
irgendwie lernt man dann ein Kaninchen aus dem Hut zu ziehen oder vielleicht, dass man wenigstens ein bisschen zaubern kann und sagen, so beim Weihnachtsessen mit der Familie so, boah, Argus, was machst du eigentlich mit deinem Leben als Squib? Und er so, ich kann zaubern und zieht so ein Servietten aus seinem Mund oder so.
Ja, das kann sein. Wobei, vielleicht gibt es ja irgendwelche magischen Artefakte. Wenn du einen Zauberstab hast, der ja prinzipiell magisch wäre, vielleicht kannst du dann so ein bisschen was machen, so ein paar Funken sprühen, selbst wenn du selbst keine magischen Effekte hast.
Das ist quasi dieses, ja, und wie läuft das Studium? Und du so, ja, okay, ist okay. Wenn deine Eltern nicht fragen, so, ja, okay. Also, ist okay. Ja.
Okay, aber ich finde es halt auch witzig, weil das halt Filch so nahe kommt und dass es halt so ein Sympathisieren mit Filch ist, finde ich halt interessant, ob das so ein Ding ist, was uns jetzt nur als, ich sag mal, Erwachsenenlesern jetzt auffällt, oder ob das auch was ist, was bei Kindern ankommt, weil Ron ja tatsächlich später sich auch ein bisschen darüber belustigt, dass Filch ein Squib ist und das erklärt, warum er die Schüler so hasst, weil er verbittert ist.
Ja.
Und es ist ja mehr so, haha, er ist halt, er kann selber nicht, deswegen gibt es halt dieses Gefühl von Überlegenheit bei Ron. Und glaubst du halt was halt wirklich auf unser Alter zurückzuführen ist oder ob man Filch tatsächlich auch bemitleidet als Kind?
Ich glaube, man sieht ihn schon relativ eindimensional als den Bösen als Kind. Aber wenn du 10 Jahre wartest dann können, und wir diesen Podcast immer noch machen, kann ich gerne davon berichten, wenn ich das meinem Kind vorgelesen habe.
Stimmt.
Und wie es dann dazu steht.
Das könnten wir dann mal machen, auf jeden Fall, ja. ja, jedenfalls, du hast eben auch schon gesagt, dass Snapes Rolle auch sehr interessant ist. Dadurch, dass er halt seinem Inneren zuwider die Crew nicht reinreitet, sondern sagt, okay, da scheint mehr dran zu sein, als nur, dass Harry die Katze versteinert hat.
Aber er nimmt die schon ordentlich auseinander, die drei. Weil
das stimmt,
er fragt
ja
dann wiederum so, ja, aber was habt ihr in dem Korridor gemacht? So, ja, wir sind da halt lang gegangen. Weil Harry wollte nicht von der Stimme erzählen, die sie da hingelockt hat.
Findest du, das war die richtige Entscheidung? Oder hätte er sich Dumbledore anvertrauen sollen?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, in der Runde hätte ich es, glaube ich, nicht gemacht. Mhm. Aber vielleicht wäre ich zu Dumbledore gegangen. Aber ich bin ja auch voll der Schisser. Also wenn mich stimmt, eine Stimme rufen würde, ich wäre die Erste, die weint und schreiend zu dir laufen würde und sagen würde, du hast es auch gehört. Und ich meine, er hat sich ja direkt Hermine und Ron anvertraut. Und ich glaube, dass es schon cleverer wäre, sich Dumbledore anzuvertrauen, allein im Hinblick, das kann er jetzt natürlich nicht wissen, aber wir merken auch gleich, dass Ginny in den ganzen Kapitel sehr, sehr nervös ist.
Ja, sehr aufgelöst.
Und allein in dem Hinblick, dann wäre es vielleicht gar nicht so weit gekommen.
Ja, das stimmt. Ja, das ist ein interessanter Punkt, weil ich habe mich instinktiv gefragt, so von wegen, ja komm, sag's doch, weil dann kann Dumbledore quasi vielleicht noch weiter denken und die kommen schneller zu dem Schluss, dass es ein Basilisk in den Abflussrohren ist, als wenn die Crew alleine quasi Detektivarbeit macht, aber
aber dann wäre das Buch halt jetzt auch schon zu Ende.
Ja, yeah, natürlich, aber es ist so dieses Typische, was man sich bei Krimis irgendwie denkt, ja komm, jetzt sag's doch und jetzt komm doch darauf und du hast die Axt in der Hand und ne, das ist halt so, man möchte die anschreien, dass sie das jetzt einfach machen wollen, damit man halt weiteres Leid vermeidet. Aber wie du meinst auch, dann werden ja auch keine Geschichte. Wie findest du denn eigentlich, apropos Geschichte, den Wechsel von, die wir dann im Film haben, dass McGonagall quasi die Geschichte von der Kammer des Schreckens erzählt und im Buch war es Professor Binse.
ja, es ist halt der Kürze des Films geschuldet, denke ich mal, dass sie nicht noch einen weiteren Lehrer, a.k.a. Charakter, einführen wollten. Und es ist halt, glaube ich, einfach halber, dass McGonagall das erklärt und auch ein bisschen klimaktischer, finde ich, weil sie ist auch sehr. Sie erzählt halt von der Legende und dass es alles so mystisch ist. Und er sagt halt so, ja, ist halt Schwachsinn, Leute. Ja. Also das ist halt Quatsch.
Ja, ich bin gerade mal überlegen, weil du meintest so von wegen, dass sie das halt einfach so erzählt. Und sie hat ja im Film auch selbst Angst.
Mhm.
Was ich.
Findest du, dass sie im Film Angst hat?
Sie wirkt schon erschrocken. Sie wirkt schon so
sie wirkt ehrfürchtig, finde ich. Also sie hat Respekt davor, aber die wissen ja, ich habe das Gefühl, im Film wissen die auch, dass die Kammer des Schreckens existiert.
Ja.
Sie konnten sie nur bisher nicht finden bzw. öffnen.
Ja.
Und ich finde, im Buch ist es mehr so, das gibt's gar nicht. Das ist so Märchen quasi.
Aber ich meine, er ist halt auch Geschichtslehrer, der halt sehr erpicht darauf ist, dass es Fakten gibt.
Ja, aber auch die anderen Lehrer, meine ich. Also die wirken jetzt auch nicht so, dass so, oh fuck, Alter, die Kammer des Schreckens, die suchen wir schon seit Jahren.
Ja.
Also es ist mehr so ein, ja, keine Ahnung, ob das stimmt. Also so ein bisschen.
Ich fand ein bisschen, Bücher machen das oder so längere Geschichten machen das schon mal immer mal wieder gern, dass sie so im Nachhinein Räume dazu erfinden.
Mhm.
Wie bei Game of Thrones gibt es, das kommt irgendwann in Staffel 6, also es ist jetzt auch kein riesen Spoiler oder so, aber es wird dann klar, dass Tyrion Lannister, der Kurze, dass er in seiner Stadt, wo quasi die Lannisters wohnen, dass er dort einen Geheimgang, eine Geheimzufuhr hat, die quasi unter der Stadt herführt und direkt zum Wasser mündet. Da hat er damals quasi immer seine Frauen, die er sich eingekauft hat, quasi rein und raus befördert, ohne dass der Vater das mitbekommt. Und das finde ich immer so ein Stretch, weil irgendjemand muss das doch gemerkt haben. Spätestens die Bauarbeiter, die das gemacht haben. Und ebenso hier mit der Kammer des Schreckens ist die Erklärung, ist, dass sie es eingebaut haben im Geheimen. Ich meine, das waren nur 4 Leute. Sagen wir mal, sie bauen das mit Magie auf und jetzt nicht mit irgendwelchen Arbeitern oder so. Oder haben schon ein Schloss gefunden und haben halt quasi nur die Schule reingebaut.
Das finde ich aber nicht so weit hergeholt, weil ich finde, weil die Slytherins oder Salazar Slytherin und seine Familie sind ja schon böse Menschen. Und ich glaube, dass sie durch und durch Böses getan haben und tun wollen. Und ich glaube, dann findest du, weil die 4 Gründer von Hogwarts waren ja auch die mächtigsten Hexen und Zauberer zu dem, also eine der
mächtigsten
ihrer Zeit. Und ich glaube, da kannst du schon mit wegkommen, dass du vielleicht mal nachts doch dann noch eine kleine Kammer hinmachst. Und ich meine, was ich halt ein bisschen einen weiten Stretch finde, ist, dass niemand diese Kammer gefunden hat, aber 3 Zweitklässler.
Ja, das Ding ist halt, sie haben ja auch quasi den Schlüssel, ohne es zu wissen, dass das ein Schlüssel ist. Ist ja, weil Harry ein Paselmund ist. Deswegen hört er ja auch Stimmen, die alle anderen nicht hören. Und das ist halt so ein Ding, das kann ich mir schon realistischerweise vorstellen, dass es halt einfach Paselmünder unfassbar selten sind. Und dass es die halt einfach nicht gibt. Und wenn es die gibt, dass sie dann nicht so clever sind, das schon im frühen Jahren erfahren zu haben und dann effektiv nach der Kammer zu suchen.
Wahrscheinlich ist es auch einfach kein Punkt, den man, also weil nur weil man eine Eigenschaft hat, muss man die ja nicht anwenden, um eine Kammer zu suchen, die einem wahrscheinlich nichts bringt, wenn man jetzt nicht unbedingt da so Berührungspunkte mit hat.
Und ich glaube, wenn du als Zauberer oder Hexe dieses Rätsel vor dir hast und du suchst jetzt das Schloss ab, dann kommst du nicht dahinter, dass keine Magie dahinter steckt, sondern das ist quasi einfach nur ein Passwort. Anderes ist ja nicht, dass du dann quasi Pasel sprichst, dass das das Geheimnis ist, was es öffnet. Weil sonst hast du halt zauberte Schlösser oder du hast die magischen Gemälde, die ja auch irgendwie auf Passwort vorgehen. Aber irgendwie ist das immer so durchsichtig. Und ich glaube halt irgendwann, ich glaube, so ein Punkt ist halt so gut versteckt, weswegen das ja dann Salazar Slytherin der Legende nach dann auch gemacht hat. Weil es halt explizit eine Eigenschaft von Slytherin-Leuten sind, beziehungsweise schwarzen Magiern, das ist ja eigentlich, Paselmund gibt's ja jetzt nicht wirklich bei Guten, oder?
Ja, ich glaube nicht. Also ich glaube, die Eigenschaft, mit Schlangen zu reden, ist keine gute Eigenschaft.
Ja.
Aber naja, um mal zurück zum Kapitel zu kommen. und zwar kommen die LehrerInnen nach dem Verhör mit Harry, Ron und Hermine dann darauf, dass Mrs. Norris nicht tot ist, sondern nur versteinert. Und ich finde, also es gibt anscheinend sehr viele Sachen, die Dinge versteinern können. Weil sonst würdest du ja, okay, die wurde versteinert. Klar, ist ein Basilisk. Aber es gibt vermutlich sehr viele Dinge, die andere Dinge versteinern können.
Wir sehen ja zum Beispiel im ersten Film am Ende, wie Hermine quasi Neville versteinert.
Ja, genau. Aber ist das Versteinern? Oder ist es, das ist ja einfach.
Es könnte auch der Beinklammer
sein. Es ist ja Petrificus Totalus, oder? Das ist einfach, dass du deine Gliedmaßen nicht bewegen kannst. Du bist ja bei Bewusstsein.
Ja.
Und ich glaube nicht, dass Mrs. Norris da jetzt so liegt: Ey, Leute, ich bin nur versteinert.
Ja.
Chillt mal. Deswegen scheint es schon öfter vorgekommen zu sein.
Ja, es gibt ja auch eine allgemeine Heilung mit den Alraunenpflanzen.
Genau, die ja glücklicherweise am Anfang des Buches von den Zweitklässlern eingepflanzt wurden. Und Mrs. Sprout glücklich Glück gehabt. Genau, und dann meinst du, wir kommen dann quasi noch mal zurück, dass die 3 auch wieder auf die glorreiche Idee kommen, noch mal zum Tatort, in Anführungsstrichen, zu gehen, um herauszufinden, weil Mrs. Norris unter oder über einer Wasserlache, sagt man das so?
Wasserlache?
Wasserlache, keine Ahnung.
Also Pfütze.
Ja. Quasi hing. Und wir sehen, dass da der Eingang zum Mädchenklo ist, zum berühmt-berüchtigten Wohnort von der maulenden Myrte, die wir da auch noch ein bisschen besser kennenlernen und die wirklich alles persönlich nimmt.
Natürlich,
Also ich glaube, Harry flüstert Hermine nur ins Ohr, sie soll mal nachfragen, wie Was soll sie nachfragen, ob sie was Merkwürdiges gesehen hat?
Ja, irgendwie sowas.
Ja. Und Myrte projiziert es direkt auf sich und sagt: Warum lästerst du über mich? Alle reden nur schlecht über mich.
Ja, es ist, die Myrte ist, glaube ich, auch wirklich so ein, halt so ein Trauerkloß. Also so ein bisschen wie hier Sadness bei Alles steht Kopf. So halt einfach so, und deswegen ist sie halt auch die Myrte. Das ist halt so, es trifft sie schon ganz gut und ich finde, sie ist auch im Film gut gecastet, ja, einfach. Das ja, ich finde halt, keine Ahnung, vielleicht ist das, sie hat ja schon eine traurige Vergangenheit, dadurch, dass sie halt, sie wurde ja vom Basilisken getötet.
Aber und da, warum sie quasi, sagt sie das nicht? Das,
yeah, genau.
Ich, das verstehe ich nicht.
Das habe ich mich auch gerade gefragt. Und vor allen Dingen wird sie ja auch hier jetzt quasi komödiantisch ins Lächerliche gezogen, dass sie so ist. Aber halt quasi nicht, ja, wie soll ich sagen, aber halt quasi nicht, nicht ernst genommen wird in ihrer, also weil
vielleicht
Mobbing
sagt sie es auch deswegen, da, weil sie denkt, ja, ihr verarscht mich hier eh alle nur. Könnt ihr ja sehen, wie ihr mit dem Basilisken klarkommt.
Ich meine, bei mir damals gerade vielleicht hat sie es gar nicht mitbekommen, dass sie von Basilisken getötet wurde.
Doch, weil sie erzählt später, zumindest im Film, ich weiß nicht, ob im Buch auch, dass erzählt sie davon, wie sie gestorben ist, dass sie diese gelben Augen gesehen hat.
Ja, aber nicht, vielleicht hat sie sie nicht assoziiert mit einem Wesen, sondern quasi mit einem Menschen oder so, dass sie glaubt, dass sie jemand getötet hat.
Ich weiß nicht. Also, weil zum Beispiel Sir Nicholas, also der fastkopflose Nick und Professor Binsen, den wir Bins, den wir nachher noch kennenlernen, die wissen ja, wie sie gestorben sind. Und
ja.
Ich weiß nicht, also es kann sein, dass sie es einfach nicht mitbekommen hat und da erst irgendwie so ein bisschen, weil ich habe auch das Gefühl, dass sie danach so ein bisschen glücklicher in Anführungsstrichen wird. Vielleicht ist es so
zumindest im Film, ne?
Ja, genau, so ein bisschen abschließend, dass sie denkt, ah, okay, das ist also passiert, jetzt kann ich zufrieden mein Geist sein leben.
Ja, ich habe auch gerade überlegt, weil ich glaube, ich habe das schon mal gefragt zu dem Thema Geister, wie man Geist wird. Und ich glaube, das wird auch mal irgendwo aufgegriffen. Aber meine Frage wäre jetzt, ich weiß nicht, ob du diese beantworten kannst, ob dann quasi, wenn du Geist wirst, ob du quasi zum Zeitpunkt des Todes in deinem Gemütszustand irgendwie gefangen bist, dass du nicht dein komplettes Selbst bist und bei vielen Gespenstergeschichten ist ja so, dass sie halt so lange Gespenster sind, bis sie ihren Seelenfrieden gefunden haben und dann halt verschwinden. Ob das auch der Fall ist? Weißt du da irgendwas zu?
Nee, also ich habe jetzt eben auch noch mal recherchiert, ob es irgendwelche Prämissen gibt, wann ein Geist wird, beziehungsweise wann du einfach stirbst oder halt dann halt lebend bleibst. Und da habe ich jetzt nichts zu gefunden. Aber vielleicht wird es auch noch mal in den Büchern. Ich glaube, letztendlich zu dem Zeitpunkt, als J.K. Rowling das geschrieben hat, hatte sie noch keine Ahnung, wann ein Geist bleibt. Aber vielleicht kommen wir da noch zu. Und ja, dann sprechen sie ein bisschen mit der maulenden Myrte, die aber nicht wirklich eine Antwort hat. Und alles ist scheiße und ist so ein bisschen doof. Was wir jetzt eben noch nicht gemacht haben, ist noch mal genauer auf den Tod beziehungsweise Professor Binns einzugehen.
Ja.
Du hattest eben gesagt, dass er die Legende der Kammer des Schreckens so ein bisschen erzählt, ein bisschen widerspenstig, obwohl er jetzt, weil er halt denkt, es ist Humbug. Und zwar finde ich ganz witzig, weil er ist Lehrer gewesen in Hogwarts und im Lehrerzimmer eingeschlafen auf einem Sessel und ist eines friedlichen Todes gestorben und dann als Geist ganz normal weitergemacht und ist wieder zum Unterricht gegangen und ist immer noch Lehrer.
Und das finde ich halt interessant zu dem, was wir eben gesagt haben, zum Thema, dass es vielleicht so ist, man weiß es ja nicht, dass die Geister auch nur dann zu Geistern werden, wenn man noch was zu tun hat, wenn man noch einen Auftrag hat oder wenn man in Unfrieden ist. Bei hier fast kopfloser Nick könnte ich mir halt vorstellen, dass halt die Sache mit seinem Tod ist, weil er halt nie einen friedlichen, einheitlichen Tod hatte, sondern immer dieses Herumlommeln vom Kopf hatte. Bei der Maulenden Myrte halt dieses, dass sie halt nicht weiß, wie sie gestorben ist. Also mutmaßlich, dass sie nicht weiß, wie sie gestorben ist. Und dass sie halt generell eine traurige Person ist. Und bei Professor Binns kann ich mir halt überlegen, dass er einfach wirklich aufgewacht ist und gesagt hat, nö, ich muss zum Unterricht. Ich muss jetzt noch meine Schule machen.
Er sieht, ich habe eben auch so ein gemaltes Bild. Ich glaube, es ist Fanart gewesen. Aber er sieht halt aus wie so ein klassischer, verrückter Professor. Und das finde ich sehr witzig.
Ja, ich finde es auch schön, dass er ganz aufgeregt ist, weil jemand mal eine Gegenfrage stellt. Er ist wirklich so das Klischeebild von einem langweiligen Lehrer, der einfach nur so was hinlabert quasi und keiner hört zu.
Ja.
Hattest du auch früher so einen Lehrer in der Schule?
Ja, doch schon. Also ich glaube schon. Ich glaube, so einen Lehrer oder eine Lehrerin hat doch jeder, oder?
Ja,
wo
schon.
Wo man einfach nur sitzt und wartet, bis 60 Minuten vorbei sind.
Ja, das stimmt. Ja, bei mir war es, glaube ich, Physik früher. Das war immer sehr langweilig, leider.
Ich weiß gar nicht mehr. Mein Gehirn ist ein Sieb. Aber Physik war bei mir eigentlich immer ganz cool. Ich meine, bei mir wäre es irgendwie sowas wie Geschichte gewesen, also zumindest auf der Realschule.
Ja, okay. Ich finde es auch sehr interessant, weil ich super gerne so ein bisschen was von Binns quasi erfahren würde über die Geschichte, über die Welt von der, also über die magische Welt. So. Mhm. Zum Beispiel habe ich nicht gewusst, dass Hogwarts entstanden ist zu Zeiten der Hexenverfolgung, mhm. Was ich hier ein ganz nettes Detail fand. Sozusagen ein bisschen wie bei X-Men, die Schule von Professor Xavier, mhm. quasi so als Zufluchtsort für die Inhumans, beziehungsweise für die Mutanten oder wie auch immer man sie nennen möchte. Quasi hier Hogwarts die Zuflucht von jungen Zauberern, damit sie quasi nicht aussterben, was ja. ich einfach einen sehr netten Effekt fand. Wir haben ja auch eben schon gesagt, oder du hast vorhin gesagt, dass Salazar Slytherin eindeutig der Böse ist. Mhm. Warum glaubst du, haben die anderen trotzdem mit ihm zusammengearbeitet?
Weil ich glaube, dass er jetzt nicht durch und durch böse war wie jetzt Lord Voldemort oder so. Mhm. Aber ich glaube, dass die halt die verschiedenen Eigenschaften innerhalb der Menschen gut vertreten haben. Also dieses Loyale, Wissbegierige, Mutige und halt eben, also Slytherin ist ja nicht, wenn du in Slytherin bist, bist du böse. Ja. Sondern hast du halt einfach die Eigenschaften von, dass du sehr ehrgeizig bist, dass du halt sehr an dein Ziel kommst, egal wie. Ja. Und dass
Größe
du sehr,
um jeden Preis.
Genau, quasi, Macht so. Besessen oder sowas. Also es sind nicht die besten Eigenschaften, aber es sind nicht böse Personen.
Ja.
Und ich glaube, dass das halt ganz gut verkörpert, welche Eigenschaften Menschen so haben können.
Klar.
Also nicht alle, aber viele.
Ja.
Und vielleicht war er ja auch einfach ein nicer Dude. Also vielleicht war er auch einfach
er war charismatisch. Ja. Rowena so, damn, son. Nein, aber worauf ich eigentlich, also was ich auch noch sagen wollte dazu, ist quasi, vielleicht war er auch einfach, oder meine Theorie war, vielleicht war er auch einfach der Mächtigste. Eben aus diesem Grund, dass er, dass Slytherin ja so ein bisschen dieses Großartigkeit um jeden Preis quasi, quasi verkörpert, dass er halt einfach auch super mächtig war und dementsprechend nicht darauf verzichten konnte, bei dieser Gründung der Schule dann mitzumachen.
Das kann auch sein.
Ja.
Ja, vielleicht sollten wir uns mal Hogwarts die Geschichte zu Gemüte führen.
Gibt es dazu ein Buch?
Ich meine schon. Ich bin mir aber nicht sicher.
Witzig. Ich finde, das ist tatsächlich was mich immer sehr interessiert, ist dann, was auch so ein typisches, ich glaube, zweiter Teil oder zweites Buchthema ist so die Gründung der Welt, in der es gerade spielt. Und das finde ich ja halt sehr interessant, dass es hier quasi auch wieder so ist.
Ja.
Genau, du hast aber schon auch auf Ginny, bist auch schon auf Ginny eingegangen. Und zwar, nachdem die Crew bei der maulenden Myrte bei der Toilette fertig sind, werden sie von Percy Weasley, dem glänzenden Vertrauensschüler, erwischt und erstmal ein paar Punkte abgezogen, was ich nicht wusste, dass das Vertrauensschüler können.
Ich wusste auch nicht, dass Vertrauensschüler Punkte abziehen können, aber es macht schon Sinn, weil darum sind sie ja Vertrauensschüler.
Aber sind sie dann nicht noch mehr biased wie die Hauslehrer?
Ja, das finde ich auch. Aber ich glaube, deswegen wählst du so jemanden wie Percy, weil der zieht halt seinem eigenen Bruder 5 Punkte ab.
Ja, das stimmt.
Deswegen wählst du halt wahrscheinlich Arschlöcher zu Vertrauensschülern, aber ja.
Ich finde auch witzig, dass er Ähnlichkeiten mit Molly Weasley hat, oder wie das so beschrieben wird. Das ist halt schon,
wenn er aufbrausend wird, ne?
Genau, zur Recht und Ordnung quasi passt. Aber was fällt dir denn bei Ginny auf?
Ja, Ginny ist halt ja auch Erstklässler. Und man könnte jetzt natürlich, wenn man das Ende vom Buch noch nicht kennt, ist es auch natürlich einfach logisch, dass sie als Erstklässlerin neu auf der Schule und jetzt passiert direkt sowas, einfach sehr nervös ist und sehr ängstlich, was jetzt passiert, muss die Schule schließen, sehr ungewiss und alles mit dem, aber mit der Hinsicht auf das Ende, und wir wissen dass Ginny quasi die Basilisken so ein bisschen betreut, sag ich mal, aber ungewollt, und dass Ginny auch die Nachricht an die Wand geschmiert hat mit Blut, mit ihrem eigenen übrigens, oder?
Ich meine,
es wäre ihr eigenes Blut gewesen.
Das wäre krass.
Ja, aber das ist jetzt ja auch kein Fact, sondern eine Vermutung.
Ja.
Und deswegen sie halt sehr nervös ist, weil im Film, glaube ich, wird am Ende gesagt, dass sie sich nicht dran erinnern kann, wenn sie sowas gemacht hat. Und ich glaube, sie kann sich jetzt auch nicht hundertprozentig dran, also sie glaubt nicht, dass sie jetzt, ich war das, sondern dass sie so ein unwohles Gefühl hat, dass sie so weiß, oh, irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe was falsch gemacht, oder alle sind sauer auf mich, oder
wie so eine manipulierte Person.
Ja, genau. Ja. Halt einfach so ein bisschen manipuliert und nicht hundertprozentig einfach auf der Höhe wie sonst.
Ja.
Und sehr schuldig einfach.
Das stimmt. Und ich glaube, es wird auch häufiger mal auf Ginny eingegangen. Also ich meine, wir haben jetzt hier die Passage von Percy Weasley. Aber ich glaube, davor wird auch schon mal auf Ginny verwiesen, dass sie ganz nervös ist aufgrund der ganzen Angelegenheiten. Und ja, daraufhin dann der glorreiche Plan, es muss Malfoy sein. Mhm. Und wir bauen jetzt mal einen sehr komplizierten Trank, den uns natürlich quasi weiter im Plot voranbringt.
Ja, der Trank ist zu finden in dem Buch, der allerdings in der verbotenen Abteilung von der Bücherei ist.
Genau.
Und die drei sind bisher noch nicht auf die Idee gekommen, den Umhang von Harry zu benutzen.
Genau, und vor allen Dingen das Buch heißt Höchstpotente Zaubertränke. Was ich sehr, fand ich witzig.
Das ist ein schöner einfach, Titel.
Ich finde, die Titel sind immer sehr einfach gestrickt. So die Geschichte von Hogwarts, Band 1. Und dann so, ich suche sehr starke Zaubertränke. Ja, wir haben höchstpotente Tränke, gucken Sie da mal im Regal. Es ist so sehr, sehr simpel. Aber ja, ich bin mal gespannt. Ja, stimmt, der Zauberumhang, der kam noch gar nicht quasi dran, ne?
Aber sie überlegen halt, wie sie da rankommen und ob sie vielleicht sagen sollten, sie wären an der reinen Mechanik des Brauens, an der Theorie interessiert. Aber niemand wird ihnen dann dieses Buch geben, vermutlich mit dem ganzen Hintergrund, dass die jetzt gerade auch so ein bisschen im Visier der könnten sie es sein, können sie es nicht sein und sowas. Das, also vor allen Dingen auch von den LehrerInnen und so.
Ja, das stimmt.
Sie meiden Percy jetzt ein bisschen im Gemeinschaftsraum. Und was ich auch witzig fand, die drei, es kommt immer mal wieder im Kapitel, dass die drei Hausaufgaben machen. Und Ron schreibt sein Pergament-Dings voll, also sein Pergament voll mit einer Hausaufgabe. Und er sagt immer wieder, oh, mir fehlen noch 6 Zentimeter.
Ja.
Oder mir fehlen noch 20 Zentimeter. Und Hermine hat 1,5 Meter geschrieben. Ja. Und das finde ich irgendwie so eine witzige Angabe.
Ja.
Weil bei uns ist es natürlich in Seiten oder in Wörtern.
Klar.
Aber
das sind ja Rollen, ne? Das sind ja Rollenpergamente.
Ja, klar,
quasi,
aber könntest du nicht einfach sehr, sehr groß schreiben, wenn du keine Ahnung über das Thema hast? Wird dir dann Punkte abgezogen? Weil eigentlich hast du die Dingens erfüllt.
Ja, es ist ja genauso wie bei Seiten, ne? Du könntest auch die Seiten, du könntest auch zweizeilig schreiben oder halt so riesige Buchstaben verwenden, stimmt, oder lässt immer eine Zeile frei und so. Das ist ja nirgendwo festgeschrieben. Aber ich glaube, auch da, wie bei uns halt auch in der Uni, würden die Lehrer auch irgendwann mal sagen oder die Dozenten so, Leute, really? Das lasse ich nicht gelten. Das ist auch
Quatsch.
Das
stimmt.
Aber ich finde das tatsächlich sehr interessant, dass sie dann, weil ich glaube, sie haben 1 Meter Hausaufgabe aufbekommen.
Mm.
Und natürlich macht Ron es auf dem letzten Drücker.
Ja, natürlich.
Und es fehlen ihnen noch 6 Zentimeter. Ja, fand ich auch sehr witzig. Und hat mich auch sehr an Uni-Zeit erinnert, wo man sich tatsächlich in der Bibliothek getroffen hat, um Hausaufgaben zu machen.
Wie wir immer.
Also ich finde es auf jeden Fall witzig, dass sie tatsächlich, um das nachzumessen mit dem Pergamentlänge, dass sie dann auch ein Maßband dabei haben.
Ja.
Was ich dann, ja gut, es macht irgendwo Sinn, ne? Aber es ist schon irgendwie komisch, dann seine Hausaufgaben abzumessen, ob sie jetzt lang genug sind und müssen sie auch einen Korrekturrand lassen oder nicht.
Ja, das ist eine gute Frage. Und geben sie die Rollen eingerollt ab oder falten sie die? Das wäre natürlich
Ich glaube, es ist vor allem Pergament. Was ist eigentlich nur Pergament? Ist das nicht aus Schilf gemachtes
Ich weiß gar nicht.
Trockenes Zeug?
Ja, kann schon sein.
Irgendwie sowas.
Aber was ich eben noch sagen wollte, und zwar, dass ich finde, wir haben ja jetzt festgestellt, dass diese Geschichte in diesem Jahr, ich glaube, was haben wir gesagt, 92 stattfindet?
Oh ja, ich glaube schon.
Und dann schreiben die auf Pergament mit Federn?
Ja, das ist Zaubererwelt.
Ja, es ist Zaubererwelt. Okay, I get it. Aber boy, hol dir einen Kuli.
Ja.
Wirklich, das tut mir am Herzen weh.
Ja, ich weiß, was du meinst. Aber es ist halt wirklich, es ist halt magisch. Und die Magie hat man auch zum Beispiel in den Filmen bis zum, ich glaube, 3. Teil wird es alles ein bisschen moderner, wo sie dann im Kapuzenpulli einfach abhängen irgendwann. Aber bis dahin haben die ja immer Gewänder an und sie haben lange Sachen
klassisch.
An. Und es ist sehr klassisch halt. Und dementsprechend dann auch die Federn.
Ja.
Und, aber ich würde sagen, dann sind wir auch schon quasi am Ende des Kapitels. Das nächste Kapitel, der besessene Klatscher. Aber zuerst meine Frage an dich. Wie fandst du das Kapitel?
Ich fand es sehr gut. Es ist sehr, sehr viel passiert.
Ja.
Und ich habe es ja eben noch gelesen. Mir war gar nicht so bewusst, dass wir so von Stöckchen auf Hölzchen gekommen sind. Aber ich fand es sehr gut. Und wir haben jetzt, wir sind auf Seite 168, wenn ihr die gleiche Ausgabe habt wie wir.
Genau.
Und dann das Buch hat insgesamt 352 Seiten. Also wir sind gut bei der Hälfte.
Ja.
Bisschen weniger noch.
So ungefähr, ja.
Aber jetzt so richtig mit der Kammer des Schreckens geht's ja gerade erst los. Und das ist genau das, was ich meine mit dem ersten Buch auch. Es wird sehr viel aufgebaut, sehr viel Welt erklärt, sehr viel Unterricht erklärt, Charaktere gezeigt und auf einmal so bam, Stand der Weisen, bam, Kammer des Schreckens.
Ja.
Und jetzt geht's los, Leute. Und
ja, das stimmt.
Dann wird's alles sehr hektisch und sehr schnell.
Auf der anderen Seite wäre es halt, glaube ich, auch etwas unrealistisch, wenn sie quasi direkt mit einem, also wenn sie im Hogwarts Express schon diskutieren.
Ja, ja, klar.
Weißt du, so, das ist halt so das Ding.
Aber es ist
ja
halt sehr kinderbuchmäßig.
Natürlich, klar. Aber ich finde es eigentlich auch ganz angenehm. Oder das ist auch dieses Kapitel tatsächlich sehr interessant. Weil ich mag immer, wenn sie zurückgehen auf die Ursprünge von irgendwas. Mhm, ja. Und finde dann immer interessant, da nachzuforschen und irgendwie zu sehen, inwieweit sich das natürlich überschneidet mit der aktuellen Geschichte. Mhm. Und dass jetzt quasi Harry Potter natürlich auch derjenige ist, der das Rätsel um die Kammer des Schreckens löst. Ist halt einfach interessant. Ich würde mir halt, wie gesagt, so ein ganzes Kapitel von Dr. Binns Geschichten zur Zaubereiverfolgung quasi einfach mal anhören. Und ich hätte auch so viele Nebenfragen. Also voll. Das ist halt eine sehr, sehr interessante Geschichte. Lustigerweise lesen wir ja im Privaten, so unabhängig von diesem Podcast, so ein bisschen die Nebenbücher, wie die Märchen von Bethlen im Baden und auch Fantastische Tierwesen. Und da habe ich so ein ähnliches Gefühl, gerade bei den Märchen von Bethlen im Baden, weil die sind ja kommentiert aus der Sicht von Albus Dumbledore, der dann auf historische Sachen wieder eingeht, wo ich wieder denke, ah, okay, das ist irgendwie nice, dass das so ein bisschen ausgeschmückt wird und eben auf solche Zusammenhänge eingegangen wird, dass über die Zeit, die Märchen sind ja teilweise in der Zaubererwelt mehrere hunderte Jahre alt, dass Erstausgaben oder Erstversionen es gar nicht mehr gibt, dass sie umgeschrieben wurden aufgrund des politischen Tons mit Lord Voldemort zum Beispiel, dass halt irgendwann gesagt wurde, okay, diese Muggelfreundlichkeit wollen wir raushaben, dann schreiben wir die Geschichte quasi um. Und ja, fand ich einfach dann, ich finde es immer interessant, wenn es so in die Geschichten quasi reingeht. Und
aber ich meine, die Bücher stehen ja auch noch auf unserer Agenda.
Genau.
Da wir jetzt, falls ihr es letztes Mal nicht gehört habt, Radio Ravenclaw kommt jetzt wöchentlich raus. Uhu. Und dementsprechend könnt ihr euch sicherlich doppelt so schnell auf die anderen Bücher freuen.
Ja, das stimmt. Wir wissen noch nicht ganz genau, wann wir sie reinschmeißen wollen, aber sie werden auf jeden Fall irgendwann noch kommen. Und gerade im Falle von Fantastische Tierwesen können wir auch passenderweise die Filme besprechen.
Mensch, da freue ich mich drauf. Das sind ganz tolle Filme. Weißt du, worauf ich mich freue?
Worauf?
Harry Potter und das verwunschene Kind.
Oh ja, stimmt. Aber da haben wir noch
was
ein bisschen
du immer noch nicht gelesen hast. Deswegen bin ich sehr gespannt.
Weil ich die Grundgeschichte, also die Prämisse finde ich halt
aber dann
Banane.
Musst du. I'm sorry.
Ich lese mir auch gerne durch. Und ich würde mir auch echt gerne das Theaterstück dazu angucken.
Ja, das ist also
ich glaube, das hat noch eine andere Qualität.
Auf jeden Fall. Das Theaterstück ist Trilliarden mal besser.
Ja.
Aber das ist halt das Ding, wenn du ein Theaterstück einfach auf Papier bringst. Es hat sehr wenig von einer Geschichte.
Genau.
Wenn die Geschichte auch noch nicht so super ist.
Genau.
Aber das ist ein anderes Thema.
Genau, wir fangen nächste Woche, machen wir genau da weiter, wo wir quasi aufgehört haben, mit dem nächsten Kapitel, mit dem Titel Der besessene Klatscher. Wenn ihr quasi dabei sein wollt und das live erfahren wollt, wie wir die Bücher lesen, dann könnt ihr euch dieses Kapitel bis zur nächsten Woche, denn wir sind jetzt wöchentlich, zu Gemüte führen und eure Meinung zu dem aktuellen Kapitel in die Kommentare schreiben, bei uns bei Twitter schreiben, alle Links dazu in den Shownotes, in der Videobeschreibung.
Ja. Wir haben nämlich jetzt auch einen eigenen Twitter-Account, ist nicht der Wahnsinn?
Genau.
Da könnt ihr uns auch schreiben und da werdet ihr auch immer darüber informiert, wann eine neue Folge rauskommt. Also folgt Radio Ravenclaw auf Twitter, auch der, wie du eben gesagt hast, der Link in den in Shownotes und so.
Und Videobeschreibung.
Alles
klar, bis dahin, bis zur nächsten Woche, haut rein, bis dann.
Tschüss.
Ciao.